Ja, Christian Benzel hat für den heutigen Sonntag das Thema ausgewählt: Wir wissen, wie wir immer weiter wachsen. Wir wissen, wie wir immer weiter wachsen. Und diejenigen, die eine Bibel mit haben, möchte ich bitten, die Bibel aufzuschlagen. Wer keine mit hat, ich habe den Text jetzt hier nicht, er ist etwas länger, die bitte ich einfach gut zuzuhören. Der Text steht im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, die Verse 5 bis 11. Und da schreibt Petrus: So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit. Und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und reden möchtest. Ich möchte dich jetzt bitten für offene Ohren und offene Herzen. Danke, Herr. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig mitbekommen habt. In den Versen 5 bis 7, da gibt es eine richtige To-Do-List. Eine richtige To-Do-List. Das sieht nach Arbeit aus. Wir müssen ran. Wir können nicht schlafen. Nur, wenn wir diese Verse betrachten, dann sehen wir, dass Petrus etwas schreibt, nicht einfach so locker, frei weg, sondern dass er schreibt: darum bemüht euch. Und dieses Darum verweist uns auf etwas, was vorher steht, im Kontext, im Zusammenhang. Und was steht vorher? Da steht in Vers 3: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine herrliche Kraft. Dadurch sind uns die teuren, allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Darum, ich habe das mal so zusammengefasst, alles, was wir zum Leben und zur Gottesbeziehung, also zur Frömmigkeit, brauchen, hat uns Gott geschenkt. Wir haben alles, was wir dafür brauchen, damit wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Das ist die Basis. Deshalb sagt Petrus: Darum bemüht euch jetzt, alles, was wir dazu brauchen, haben wir. Wir sollen uns bemühen. Aber wie geht das? Und jetzt zeigt uns Petrus 7 Hinweise, wie wir das machen können. In Vers 5 schreibt er: So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Strengt euch an, alle Mühe in eine Richtung. Das heißt, das geht nicht automatisch. Wir sollen uns anstrengen. Erweist in eurem Glauben. Da steht ein ganz interessantes Wort im Griechischen. Da steht, reicht dar. So förmlich, wie wenn ich jemandem etwas gebe. Darreichen. Alle sollen es sehen. Alle sollen es bekommen. Und dieses Wort, was dort im Griechischen steht, das wird häufig verwendet, wenn zum Beispiel ein reicher Bürger die Stadt, also alle Einwohner einer Stadt einlädt zu einer Theateraufführung. Oder wenn jemand, der reich ist, ein Kriegsschiff bauen lässt, weil er stolz ist, dass er diesem Staat angehören darf. Da kommt dieses Wort auch vor, reicht da. Wenn wir als Christen Bürger des Himmels sind, dann sollen alle Bemühungen dahin gehen, dass wir zur Ehre Gottes ein überzeugendes, ein anziehendes Wesen entwickeln. Und diese Wesensart darreichen, das steckt letztlich hier hinter diesem Wort. Alle sollen es sehen. Jesus hat dich, Jesus hat mich verändert. Ich lese nochmal diesen Vers 5. So wendet alle Mühe daran und erweist in euren Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Was bedeutet Tugend? Altes Wort. Man könnte es so sagen, lebt so, wie es sich für Christen gehört. Untadelig, unbescholten, makellos, tugendhaft. Man kann aber dieses Wort auch anders übersetzen, nämlich Tapferkeit. Tretet tapfer für euren Glauben ein. Setzt ihn in Alltag um. Da haben wir wieder dieses Darreichen drin. Setzt um, was ihr glaubt. Tapferkeit. Das zweite, was wir gelesen haben, setzt in eurer Tugend die Erkenntnis um. Die Erkenntnis. Was ist Erkenntnis? Das ist ganz interessant, denn da gibt es zwei Begriffe. Einen hebräischen Begriff und einen griechischen Begriff. Der hebräische Begriff ist etwas, was wir so nicht kennen. Der hebräische Begriff Erkenntnis sagt aus, eins werden. Eins werden. Es steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4, und Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Er wurde eins mit ihr, eins werden. Oder wenn ihr euch erinnert, als Maria, die Mutter Jesu, vom Heiligen Geist schwanger war, und Josef, ihr Verlobter, hat das gemerkt, er wollte sie heimlich verlassen, er wollte sie nicht bloßstellen, heißt es, er wollte verschwinden, eben damit dieser andere Mann den Platz bekommt und Maria ihre Ehre hat. Und dann hat er einen Traum, da begegnet ihm ein Engel und der Engel sagt, du sollst deine Verlobte zu dir holen, es war kein anderer Mann, sondern das Kind, das in Maria gezeugt wurde, ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Und dieser Mensch, der da am Heranwachsen ist, wird der Erlöser sein. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann steht, und Josef erkannte seine Frau nicht bis zur Geburt des Sohnes. Ähnliche Situation. Maria ist erschrocken. Der Engel Gabriel kommt zu ihr und verkündigt ihr, du wirst einen Sohn bekommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst einen Sohn bekommen. Und Maria sagt, wie geht das, da ich keinen Mann erkenne? Erkenntnis, eins werden. Das ist der eine Begriff. im hebräischen alttestamentlichen Sinn, der sich bis ins Neue Testament hineinzieht. Der zweite ist ein griechischer Begriff und den kennen wir zu gut. Da heißt es verstehen, begreifen. Erkenn das doch endlich, ja? Erkennen kann man etwas, wenn man zuerst nachgedacht hat. Ich habe über etwas nachgedacht und dann ist es mir klar geworden. Wir sagen, das ist mir logisch. Ja? Das habe ich jetzt erkannt, das ist so, das ist nicht anders. Das verstehe ich. Erkennen ist ein wachsender Prozess. Wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich zu dem Nächsten gehen und auf Basis dessen, was ich verstanden habe, das Nächste wieder verstehen und begreifen und mir logisch erscheinen lassen. Petrus verwendet dieses Erkennen im griechischen Sinn, genauso wie Paulus. Ihr kennt wahrscheinlich die Aussage, wo Paulus sagt, in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da geht es um logisches Nachvollziehen, um Weisheit und Erkenntnis. Oder ganz eine interessante Stelle, deshalb möchte ich sie euch vorlesen, Epheser, auch von Paulus, Epheser Kapitel 3, 18 bis 19. Epheser Kapitel 3, 18 bis 19, da schreibt Paulus, das bezieht sich jetzt auf Jesus, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, also erkennen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und in dieser Stelle, liebe Geschwister, sehen wir beide Wörter in einem. Zuerst das logische Erkennen und als zweites dieses Einswerden, erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Beides bedeutet erkennen, begreifen, verstehen, bestaunen, eins sein. Und als Christen sollen und dürfen wir Jesus so kennenlernen. Die Frage, wie bist du Jesus? Wer bist du Jesus? Das ist ganz wichtig. Das macht uns sicher. Das bringt uns in Staunen und schlussendlich zur Anbetung unseres wunderbaren Gottes. Erkenntnis bedarf auch eines intensiven Studiums in der Bibel, sonst kommen wir nicht weiter. Ein eifriges Nachdenken darüber. Nach dem Nachdenken kommen wir in Staunen. Ich finde das so toll. Vielleicht gibt es noch öfter die Möglichkeit, wo ich euch ein bisschen was weitergeben kann. Mich fasziniert einfach, was in der Bibel steht und wie das zusammenpasst. Die Logik ist faszinierend, was Gott uns da geschenkt hat. Der beste Schutz gegen Irrlehren ist, fest im Wort Gottes in der Bibel gegründet zu sein. Das war damals so bei Petrus und das ist heute genau noch so. Aber Erkenntnis ist nur Stückwerk. Wir können die Größe Gottes, was er ist, wie er ist, nicht erfassen. Er hat das ganze Universum geschaffen. Und darüber hinaus, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir können es mit unserem Verstand nicht erfassen. Und trotzdem dürfen wir mit diesem großen Gott eins werden. Das sprengt unsere Fantasie und auch unsere Logik. Im 1. Korinther 13, Vers 12 schreibt Paulus Folgendes. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Damals war der Spiegel nur so eine gereinigte Platte, ja, nicht so, wie wir die Spiegel heute haben. Damals war das so ein poliertes Blech, sage ich mal. Da konnte man ziemlich die Umrisse erkennen. ob man die Haare gut frisiert hat und so. Und das konnte man halbwegs sehen, aber keine Falten. Ja, es war noch etwas anders. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das heißt, durch das Lesen der Bibel, durch die Beziehung zu Jesus, durch das, was wir erkennen, in die Praxis umsetzen, werden wir auf dieser Erde nie vollkommen werden. Es ist ein Wachstum. Und das, was wir erkannt haben, dürfen wir in unserem Leben, mit unserem Leben darreichen, weitergeben. Das ist wichtig. Keiner von uns weiß alles über Gott. Keiner. Nun lesen wir mal weiter in unserem Abschnitt. 2. Petrus, Vers 6. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Frömmigkeit. Mäßigkeit. Luther hat das so übersetzt, ein ganz interessantes Wort. Das hat sich verändert im Laufe der Jahrhunderte. Mäßig. Wenn ich auf der Fachhochschule zu einem Studenten gesagt hätte, deine Leistungen sind mäßig, hätte er sich nicht besonders gefreut. Aber das Wort mäßig ist ein positives Wort. Es kommt von maßvoll, von genau angemessen, sorgsam, bedacht, nicht übertrieben. Mäßig. So wird es dort auch im Griechischen dargestellt. Maßvoll, genau, richtig. Es kann aber auch übersetzt werden, und manche neueren Übersetzungen haben das so, mit Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, Zurückhaltung. Interessant, da gibt es so Beispiele, die kann man außerbiblisch nachlesen. Wenn Sklaven in einen Kampf gingen, dann hieß es, sie waren mäßig. Das würde man heute anders verstehen. Ja. Das Verständnis damals ist, sie haben sich beherrscht, sie haben sich selber kontrolliert, was esse ich. Manche haben auf ihre Frauen, auf ihre Familien verzichtet, um im Kampf voll da zu sein. Mäßig, maßvoll. Das heißt, glaubt nicht, liebe Geschwister, schreibt Petrus, ihr wisst schon alles. Seid mit eurer Meinung maßvoll. Und in Mäßigkeit reicht da die Geduld. Wörtlich, Geduld ist ein deutsches Wort, Hoffnung steckt da drinnen, Hoffnung, Freude steckt da drinnen, nicht Geduld, ja, sondern Hoffnung, Freude, und in dieser Hoffnung, in der freudigen Erhoffen auf etwas, Beständigkeit. Das heißt, das ist nicht eine kurze Gefühlssache, sondern ich bin beständig in dieser Freude auf das, was kommen wird. Ausdauer im Warten. Ihr kennt ja diesen Ausspruch wahrscheinlich, zumindest vor 20 Jahren war das hier noch ganz und gäbe, hat jeder gewusst, Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Ja, das ist so ein Ausspruch. David Weyton schreibt im Kommentar zur Bibel über Geduld Folgendes: Geduld ist die Fähigkeit, trotz Widerstand und Verfolgung an seinem Ziel festzuhalten. Geduld ist kein passives Warten auf ein Ereignis, sondern ein aktives Ausharren, das das Tun des Guten einschließt. Ich lese nochmal, weil das war vielleicht ein bisschen lang und ein bisschen kompliziert. Geduld ist die Fähigkeit, trotz Widerstand und Verfolgung an seinem Ziel festzuhalten. Geduld ist kein passives Warten auf ein Ereignis, sondern ein aktives Ausharren, das das Tun des Guten einschließt. Hab Geduld mit dir selbst und mit den anderen. Nicht jeder denkt gleich wie du. Auch das mit der Erkenntnis ist verschieden. Gott spricht nicht mit jeder Person, so wie er mit dir spricht. Ich habe mich während meinem Studium intensiv mit Persönlichkeitsdiagnostik auseinandergesetzt. Und es ist ersichtlich, nach unserem Begriff logisch, ja, Gott spricht je nach Persönlichkeit einzelne Leute an. Deshalb ist es oft auch so schwierig, wenn wir etwas erkennen, das dem anderen mitzuteilen, weil er vielleicht das ein bisschen anders versteht. Gott vermag es, dem richtig klar zu machen. Wir nicht. Wir dürfen es sagen und dafür beten, dass der andere es richtig versteht. Aber nicht böse auf ihn sein, wenn er es nicht versteht. Er ist eine andere Person. Er ist nicht ich. Er ist nicht du. Ausdauernd auf etwas warten. Reicht da, kommt als nächstes die Frömmigkeit. Reicht da die Frömmigkeit. Frömmigkeit ist die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. So könnte man das übersetzen. Liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Ehre ihn. Liebe ihn. Aber bedenke, du hast es mit dem allmächtigen und ewigen Gott zu tun. Nochmal, ehre ihn, liebe ihn. Aber bedenke, du hast es mit dem allmächtigen und ewigen Gott zu tun. Vielleicht ist es mir mal dran, über das Wort Ehre und Furcht nachzudenken. Da steckt in Ehrfurcht. Nun, wer geduldig und ausdauernd auf Gottes Anliegen schaut, der kommt an den Geschwistern nicht vorbei. Deshalb schreibt Petrus als nächstes brüderliche Liebe. Brüderliche Liebe. In der Frömmigkeit reicht da die brüderliche Liebe. Seht, wie sie sich lieben, hat Nero gesagt. Das darf raus. Reicht da die brüderliche Liebe. Sagt dir das Wort Philadelphia was? Schon, oder? Was ist Philadelphia? Was? Ja, du kommst vom Griechischen. Aber was fällt euch noch ein zu Philadelphia? Eine Stadt? Ja, eben. Philadelphia ist eine Stadt in den USA, Pennsylvania. Und hier schreibt Petrus Philadelphia. Diese Gründer der Stadt Philadelphia, das waren übrigens die Quäker, die haben diese Stadt Brotherly's Love genannt. Ort brüderlicher Liebe. City Brotherly's Love. Interessant. Das war im 17. Jahrhundert. Und was ich noch interessanter fand beim Nachlesen, 1683 gab es Mennoniten, ein paar mennonitische Familien, also so 7 oder 8 Familien, was man aus den Aufzeichnungen hat, die sich dort niedergelassen haben. Und diese mennonitischen Familien kamen aus Deutschland, aus Krefeld. Und wir wissen, in Krefeld gibt es noch immer Mennoniten heute. Und das ist einfach interessant. Also wenn du das nächste Mal Philadelphia hörst, wo immer auch, dann denk an die brüderliche, an die geschwisterliche Liebe. Reicht da in der Frömmigkeit die Philadelphia, die brüderliche Liebe. Dabei geht es um Zuneigung. sowohl emotionell als auch geschwisterlich im alltäglichen Sinn. Zuneigung emotionell und im alltäglichen Sinn. Hilfe, gegenseitige Wahrnehmung. Philadelphia steht für eine schöne menschliche Beziehung. Und so sollen wir, Geschwister, miteinander umgehen. Herzlich, geschwisterlich, voller Zuneigung. Petrus schreibt dann weiter und in dieser Philadelphia reicht da die Agape. Wenn ihr danach lest, steht dann meistens die Liebe zu allen Menschen. Das steht nicht das hat er nicht so geschrieben, sondern das ist der Begriff auch von Agape. Petrus schreibt einfach, in der Philadelphia reicht da Agape. Und Agape bedeutet, auf lange Sicht für den anderen das Beste zu wollen. Auf lange Sicht für den anderen das Beste zu wollen. Klammer auf, nicht das, was sich der andere wünscht oder möchte, sondern das, was er wirklich braucht. Nochmal, Agape bedeutet, auf lange Sicht für den anderen das Beste zu wollen, nicht ihm unbedingt das zu geben, was er sich wünscht, sondern das, was er wirklich braucht. Und wenn Gottes Liebe auf die Erde kommt, dann steht immer dieses Wort Agape. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast und Gott um etwas bittest und es nicht bekommst und du weißt nicht warum, dann denke an den Satz, nicht unbedingt das zu bekommen, was du möchtest, sondern das, was wir wirklich brauchen. Dieses Wort Agape finden wir öfter im Neuen Testament. Es ist immer dort zu finden, wo die Liebe Gottes die treibende Kraft ist. Ich kann es nur so kurz anreißen, da gibt es ein paar noch interessante Abweichungen. Aber wo Gottes Liebe dran ist, da ist die Agape. Und diese Agape dürfen wir auch weitergeben an andere Menschen. Deshalb übertragen dann manche die Liebe auch zu anderen Menschen, weil das schon interpretiert ist aus dem Wort Agape. In Galater Kapitel 6, Vers 10 schreibt Paulus zum Beispiel, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Geschwistern im Glauben. Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, aber liebet einander, und jetzt kommt Agape, wie ich euch geliebt habe. Da könnt ihr jetzt weiterdenken, wie Jesus uns geliebt hat. Und daran sollt ihr erkennen, oder soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Agape untereinander habt. Reicht da in der brüderlichen Liebe die Agape? Nun, jetzt sind wir diese 7 Hinweise durch. Und jetzt möchte ich mit euch den Vers 8 lesen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin Christ, ich habe sowieso ewiges Leben, passt, ich lege mich einfach hin, warte darauf, bis dass ich beim Herrn in der Ewigkeit bin, so ist das nicht gemeint. So ist das nicht gemeint. Denn es geht darum, dass wir unser Leben mit ihm gestalten und von ihm her uns prägen lassen. Wir sollen nicht Babys sein im Glauben, sondern wir dürfen mehr und mehr zu ihm hinwachsen. Und jetzt kommt eine interessante Wendung im Petrusbrief. Wir sollen mit ihm eins werden. Petrus verwendet hier das Wort vollste Erkenntnis. Und das hat noch so eine Beifügung. Gnosis heißt Erkenntnis. Und da gibt es vorher noch eine Beifügung. Vollste Erkenntnis. Und wir sehen, dass Petrus hier den hebräischen Begriff im Griechischen verwendet. Das heißt, wir sollen mit Jesus eins werden. Wenn wir diese Hinweise, diese sieben ernst nehmen, dann werden wir immer mehr zu Jesus hinwachsen. Und wie wir im geschlechtlichen Bereich sehen, aus eins werden, kommt Frucht. Überall, in der Natur, in Pflanzen, überall. Und deshalb heißt es hier, wir werden nicht unfruchtbar sein, sondern es werden andere Menschen durch uns zum Glauben an Jesus Christus kommen. Vers 9. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Blind und kurzsichtig heißt es eigentlich. Blind und kurzsichtig. Wenn man die Verse 8 und 9 zusammenfasst, dann heißt es, und das ist hart, wer nicht aktiv ist und an sich arbeitet, der ist faul, kein schönes Wort, und unfruchtbar und blind und kurzsichtig. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, Bernhard, möchtest du, dass Jesus das mal zu dir sagt? Faul, unfruchtbar, blind und kurzsichtig? Das wollen wir nicht. Deshalb, schon weil Jesus uns frei gemacht hat, uns rein gemacht hat von unserer Vergangenheit, von unseren Sünden, wir können durchatmen. Praktiziert das mal. Wenn ihr im Gebet seid, sagt mal, Herr, ich bin frei, ich kann, es ist schön, ich kann durchatmen, du hast mich frei gemacht. Schon allein deshalb sollten wir unser Leben nach seinen Richtlinien leben. Schon allein aus Dankbarkeit und Ehrfurcht. Nur noch zu den letzten beiden Versen, Vers 10 und 11. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Habt ihr gesehen? In Vers 10 heißt es wieder darum. Genauso wie in Vers 5. Darum bemüht euch. Am Anfang und am Ende dieser langen Liste hier steht darum bemüht euch. Diese sieben Hinweise sind eingerahmt wie in einem Bilderrahmen mit dem Wort darum. Faszinierend. Reicht da in euren Glauben Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und die Agape. Noch kurz zum Abschluss. Jetzt könnte jemand sagen, bis zum Stöhnen, so eine lange Liste. Wie soll ich das umsetzen? Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sollen wir alles machen. Aber nun kommt etwas sehr Befreiendes. Sehr Befreiendes. Nicht deine und meine Kraft ist gefragt, sondern Gottes Kraft, da steht im Grundtext Dynamis, Dynamit. Gottes Kraft hat uns das bereits geschenkt. Mit seiner ganzen umfassenden Kraft, mit der er Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat es uns geschenkt. Sind wir wieder beim Ausgang im Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Dynamis geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Dynamis. Gott hat uns auch mit dieser Dynamis errettet. Er hat es uns geschenkt. Bemüht euch und reicht starr in eurem Glauben. Diese 7 Punkte. Warum? Wir haben es geschenkt bekommen. Und jetzt kommt dieses Wort, was so hilfreich ist. Wir dürfen es rauslassen. Umsetzen, rauslassen. Es ist in uns. Wir dürfen es rauslassen. Und gerade mit diesem Rauslassen habe ich zumindest oft sehr viel Mühe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Rauslassen. Wir dürfen es darreichen. Da stehen wir nicht im Mittelpunkt. Da steht Gott im Mittelpunkt. Da stehst nicht du im Mittelpunkt, sondern dein Herr. Wenn wir das, was er uns geschenkt hat, rauslassen, dann sprechen wir nicht von uns, sondern von ihm. Und wenn wir diese 7 Hinweise wirklich in der Praxis umsetzen, mir gelingt das immer wieder so stückweise, dann falle ich wieder zurück. Aber wenn es gelingt, dann kommt eine Freude draus. Dann kommt eine Sicherheit draus. Dann kommt Segen raus. Und Geschwister, diese Freude und diesen Segen, den wünsche ich euch ganz besonders. Amen.